wenn wir diese großen Steppengebiete verlieren werden, die sich durch Klimawandel noch mehr in Wüsten ausbreiten, dann wird das auch auf unsere Lebensumwelt hier einen Einfluss haben, sodass ich da überhaupt kein Problem habe, ein Projekt als Bayerischer Naturschutzverband auch mal in einem Land zu machen, was vermeintlich sehr, sehr weit weg ist.
Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhardt vom LBV und war für euch wieder unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. In dieser Folge lassen wir Bayern aber mal weit hinter uns und reisen gemeinsam nach Asien. Genauer gesagt ins Naturschutzgebiet der Wüste Gobi in die Mongolei. Seit 10 Jahren unterstützt der LBV dort ein Schutzprojekt für den vom Aussterben bedrohten Gobi-Bären. Wie es dazu kam, sagt uns heute der LBV-Biologe Ralf Hotzi. Er ist ein wahrer Spezialist für Lebensräume. Von ihm erfahren wir auch, warum Naturschutz nicht an der Landesgrenze endet und wieso wir auch in der Artenkrise globaler denken sollten. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Ralf, schön, dich heute im LBV-Podcast Ausgeflogen begrüßen zu dürfen.
Hallo Steffi, grüß dich.
Der LBV feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum und zwar unterstützen wir seit 10 Jahren den Schutz des Gobi-Bären in der Mongolei. Der Gobi-Bär ist eine kleine Braunbärenart, die ist vom Aussterben bedroht und die kommt weltweit nur noch in der Region der Transaltai-Gobi, das ist ein Teil von der Wüste Gobi, vor. Wann warst du denn zum ersten Mal in deinem Leben in der Wüste Gobi bzw. in der Mongolei?
Also das erste Mal in der Mongolei war ich Anfang der 90er Jahre, genauer 1993. In der Gobi war ich allerdings erst Mitte der 2000er Jahre zum ersten Mal. Also ich war sehr oft in anderen Regionen unterwegs, weil die Gobi zu bereisen, das ist sehr aufwendig und man braucht viel Zeit und es ist logistisch einfach auch sehr schwierig. Also dann eigentlich erst, als die Idee aufkam, dort mit den mongolischen Kollegen ein Projekt zusammen zu machen, bin ich auch zum ersten Mal dann in die Gobi gereist.
Wie können wir uns denn diesen Lebensraum oder diese Landschaften vorstellen? Also herrscht da totale Hitze und Ödnis? Sind es einfach ja ellenlange Sanddünen? Wie könntest du das beschreiben?
Wüsten werden ja immer so, die Leute stellen sich vor, große Sanddünen, Sahara, aber auch die Sahara ist genauso wie die Gobi nicht eine reine Sandwüste, sondern es ist eine sehr abwechslungsreiche Landschaft eigentlich. Es sind Gebirge in der Wüste, eben der Gobi-Altai, bis zu 4000 Meter hohe Berge. Es sind große Ebenen, teilweise mit Sanddünen oder mit sandigen Bereichen. Es ist aber sehr viel Steinwüste, also das kann man sich so vorstellen, das sieht so ein bisschen aus wie in den Science-Fiction-Filmen, wenn man irgendwo so Fantasy-Landschaften sieht. Also wirklich verschiedenste Gesteine. Das Besondere und die Landschaft so besonders macht, deswegen bin ich auch oft hingefahren, weil es mich einfach fasziniert, dass es keinen Boden gibt. Mein Sohn war mit mir dort mal und sagte, Papa, warum ist das so, dass die Berge alle verschiedene Farben haben? Das wäre bei uns eigentlich auch so, aber bei uns gibt es eben Boden und der liegt oben auf und man sieht es nicht. Und macht halt hervorragende, wunderschöne Landschaftseindrücke in dieser Wüste. Es ist eine Wüste eben mit sehr wenig Niederschlag, das ist klar. Das macht ja die Wüste als Definition eben aus. Die Mongolei selber ist sehr vielfältig. Da geht es im Norden von großen Waldgebieten bis eben dann im Süden in die Wüste. Mit hohen Temperaturen im Sommer bis zu 50 Grad oder über 50 Grad plus und im Winter bis minus 40 Grad. Also ein Riesen, und es kann auch tagsüber, ich habe das selbst erlebt, dass man tagsüber 40 Grad plus hat und nachts Frost. Also das macht, das ist extremes Klima, dadurch extremer Lebensraum, dadurch extreme Arten, die da auch vorkommen.
Wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass sich der LBV als ja, bayerischer Naturschutzverband dann eben ja, für eine Art in Asien engagiert?
Ja, das ist eigentlich durch meine persönlichen Kontakte in die Mongolei entstanden, eindeutig. Also ich bin, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre, ich war 91, habe ich beim LBV angefangen, 93 das erste Mal dort in der Mongolei, bin eigentlich auch dahin gereist. Ja, da war ein LBV-Projekt, nämlich ein Gipssteppenprojekt in Mittelfranken, wo noch ein paar Hektar Steppenvegetation in Mittelfranken vorkommen, die mir so den Gedanken gebracht haben, Mensch, schau dir doch mal Steppen an, wie sie richtig aussehen, also groß. Und dann habe ich Kontakte bekommen zu Leuten, die in der Mongolei gearbeitet haben, früher in der ehemaligen DDR, gab es sehr enge Kontakte zur Universität in der Mongolei. Und ich habe dann auch diesen Kontakt bekommen zur Nationalen Universität der Mongolei und habe dort einen damals gerade im Promovieren befindlichen Biologen, der sehr gut Deutsch spricht, kennengelernt. Bin dann in den 90ern mehrfach, wie gesagt, unterwegs gewesen. Und durch diesen Kontakt ist dann die Idee mit den mongolischen Kollegen entstanden, quasi für den Gobi-Bären in der Wüste Gobi ein kleineres Projekt zu machen. Da gibt es natürlich viele internationale Organisationen, aber ich habe das dann hier im LBV einfach von der Reise die Idee mitgebracht. Mhm. Wir haben das mit dem Vorstand diskutiert, innerhalb des Vorstandes, und es kam dann von Vorstandsseite der Vorschlag, warum nicht LBV, große Organisation, die sich natürlich in Bayern in erster Linie engagiert, für ein Projekt, wo wir guten Zugang eben über den persönlichen Kontakt meinerseits haben, sowas zu unterstützen, mit vergleichbar mit unseren Projekten hier in Bayern natürlich relativ geringen Mittelaufwand, den wir da aber sehr effektiv einsetzen können. Und so ist das entstanden, diese Projektidee zunächst. Wir haben dann 2006 auf der Delegiertenversammlung das Projekt die Idee damals vorgestellt. Die Delegierten haben einstimmig beschlossen, dass der LBV dort einsteigt und es quasi als eines von einigen wenigen internationalen Projekten vom LBV eben verfolgt wird. Als Beitrag des LBVs, des Bayerischen Verbandes, Naturschutzverbandes für die internationale Biodiversitätsschutz.
Der Gobi-Bär zählt ja zu einem der seltensten Tieren der Welt und ist auch der einzige Braunbär, der in der Wüste lebt. Wie würdest du denn ihn unseren ZuhörerInnen beschreiben? Ne? Wir sind jetzt ja im Podcast, man kann ihn nicht sehen. Was macht den so einzigartig?
Also das Einzigartige ist eigentlich die gesamte Biodiversität dort in dieser Region. Und der Gobi-Bär, das ist unsere Schirmart. Wir nennen das so im Fachjargon. Also die Art, die quasi für den gesamten Lebensraum dort steht. Der Gobi-Bär ist eine Restpopulation. Also man würde vielleicht flapsig sagen, eine Art, die Arschkarte gezogen hat. Man muss sich vorstellen, die Gobi war in der Nacheiszeit ganz andere klimatische Verhältnisse. Und man findet heute dort noch prähistorische Felsritzungen. Und ich war in diesem Jahr wieder in der Mongolei und habe so solche Felsritzungen mir im Altai angeschaut. Das sind Tiere abgebildet, die aus der Waldregion kommen, obwohl du jetzt eigentlich in der Steppe oder in der Transaltai-Gobi eben in der Wüste bist, findest du dort Elche abgebildet oder auch Bären abgebildet. Das heißt, es war besiedelt, diese Region, es war Wald und es war, man muss sich vorstellen, so ähnlich wie die sibirischen großen Taiga-Wälder. Und das Klima hat sich dann entscheidend verändert. Es ist eben dann dazu gekommen, dass es eben jetzt Wüstenverhältnisse sind, aber diese Braunbärenart ist quasi übrig geblieben. In einer kleinen Region, und das sind kleinere Gebirge in dieser Transaltai-Gobi, wo eben noch eine ganz winzige Population quasi sich erhalten hat. Früher war die sicherlich etwas weiter noch verbreitet, aber hatte nie eine große Verbreitung jetzt über Ländergrenzen hinweg, sodass es eigentlich eine Eiszeitreliktart ist, die eben aus dieser Zeit noch stammt, dort übrig geblieben ist und jetzt in einer winzigen Population eben in der Wüste noch überlebt hat.
Wie kommt der Gobi-Bär dann in diesen besonderen Lebensraum, ne, mit starker Hitze, in der Nacht eher starke Kälte, wie kommt er da zurecht?
Also Es war wohl früher, als die klimatischen Verhältnisse eben noch anders waren, ein ganz normaler Braunbär, der sich dann über die lange, lange Zeit genetisch auch verändert hat. Da gibt es heute viele Diskussionen, ob es überhaupt eine eigene Art oder eine Unterart, also da muss man nicht drauf eingehen. Und der Bär hat sich im Prinzip sowohl durch seine Lebensweise als auch durch sein Aussehen angepasst. Er ist kleiner geworden, ist deutlich kleiner als ein normaler Braunbär. Wir kennen ja die großen Kodiakbären oder andere Braunbärenarten, die sind riesengroß. Der Gobi-Bär, der ist maximal halb so groß. Und er muss mit sehr, sehr energiearmem Futter auskommen. Und er ist auch angewiesen, das wussten wir allerdings zu Projektbeginn auch nur bedingt, was er überhaupt frisst, wie er überleben kann in dieser vermeintlich lebensfeindlichen Region. Er ist darauf angewiesen, alles, was es an Futter gibt, herzunehmen. Das fängt an von irgendwelchen Wurzeln, die er ausgräbt, bis hin zu Aas, was irgendwo rumliegt. Also ein typischer Allesfresser. Und er ist wohl auch darauf angewiesen, das deuten auch unsere Untersuchungen an, dass er im Winter keinen langen Winterschlaf hält, sondern immer mal wieder aufstehen muss, um nachzulegen, sage ich mal, Kalorien wieder irgendwo herzukriegen. Und es ist eine Lebensweise, die eben komplett anders ist als die Lebensweise von den Braunbären, die wir sonst so kennen, die eher im Wald leben und sich da ganz anders ernähren eigentlich.
Jahrhundertelang war der Gobi-Bär auch ja so eine Art Mythos. Also man hat ihn kaum gesehen. Es waren eher ganz viele Legenden gab es über ihn, von so einem Menschentier, das in der Wüste haust. 2001 gab es dann erste Filmaufnahmen durch einen deutschen Naturschützer, Franz Welleck. Und da war dann so der erste wirkliche Beweis für die Existenz des Gobi-Bären. Warum hat man ihn denn so selten gesehen?
Das liegt an der Lebensweise. Erstens ist diese Region in dieser Transaltai-Gobi fast unzugänglich. Das heißt, auch einheimische Nomaden sind in diese Region kaum vorgestoßen. Das heißt, Sichtungen von Ortsleuten dort, von Einheimischen, waren sicherlich immer nur irgendwelche Zufallsgeschichten, die am Rande von seinem Verbreitungsgebiet, wenn der Gobi-Bär sich da halt mal irgendwohin verirrt hat. Er lebt sehr, sehr scheu. Das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel in meinen, ich weiß nicht wie viel Reisen dorthin, kein einziges Mal einen Gobi-Bär gesehen habe. Mhm. Und ich mit einem Ranger, der dort ein über 80-jähriger Ranger, der 40 Jahre lang in dem Gebiet gelebt hat, der ein einziges Mal einen live gesehen hat. Also ein sehr scheues Tier einfach, der die Menschen auch wirklich meidet. Wir haben in dem großen Kloster in Ulaanbaatar, dem Gandhan-Kloster, da gibt es eine Bibliothek, die zurückgeht bis ins 16. Jahrhundert. Dort haben wir aus dem 17. Jahrhundert ein Buch gesehen und entdeckt, wo tatsächlich die Tiere der Mongolei vorgestellt werden oder überhaupt Tiere der Welt. Und da gibt es dann den Menschen, den Affen und dazwischen eine Abbildung eines Menschentieres. Und Hungurus auf Mongolisch, also ein Tier, und da wird beschrieben, dass das in der Wüste vorkommt. Es liegt daran, wenn man dort in der Region unterwegs ist, findet man Spuren. Und die Spuren sehen tatsächlich aus, als ob da ein Mensch gelaufen wäre. Das ist so der mongolische Yeti und ist tatsächlich dann erst 1940er Jahren von russischen Geografen, die dort unterwegs waren, dann erstmals livehaftig, also wirklich bestätigt, dass es dieses Tier auch gibt.
Jetzt haben wir am Anfang auch schon gesagt, dass der Gobi-Bär vom Aussterben bedroht ist. Woran liegt das denn? Was gefährdet ihn denn?
Ja, der Gobi-Bär ist sehr stark zurückgedrängt worden, eben in dieses, in Anführungszeichen, kleine Naturschutzgebiet. Es ist für unsere Verhältnisse unfassbar groß. Dieses Großgobi heißt auch das Gebiet Großgobi-Naturschutzgebiet. Und nur dort, das ist eine Region, wo es eine einzige Oase gibt, also wo eine Besiedlung von jetzt mittlerweile, ich denke, 30, 40 Leute mehr leben dort nicht. Ansonsten ist es menschenleer und die Population hat sich darauf in dieses Gebiet quasi zurückgezogen. Es gibt allerdings schon Bestrebungen im Umfeld dieses großen Naturschutzgebiets in unserem Sinne, dass da ja verstärkt Kaschmirziegen gehalten werden, die Beweidung sehr stark in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat, einfach dadurch, dass Kaschmir sehr beliebt ist auf dem Weltmarkt und eine der wichtigsten Exportgüter der Mongolei ist. Dadurch hat sich der Bestand dieser Ziegen extrem erhöht und das ist eine Gefahr, dass da immer wieder auch Nomaden mit ihren Ziegenherden in dieses Naturschutzgebiet reinziehen. Also die Gefahr ist tatsächlich die Einschränkung oder die Beschränkung der Population auf dieses Naturschutzgebiet. Außerhalb kann der Gobi-Bär nicht vorkommen, weil alle Wasserstellen von Menschen besetzt sind und genutzt werden. Das heißt, er hat keine Chance, sich irgendwo das alte Territorium quasi zu besiedeln. Ein zweites großes Problem ist der Bergbau. Die Mongolei lebt in erster Linie vom Export von verschiedensten Mineralien, Kohle bis hin zu Uran. Und da wird natürlich sehr, oder das meiste dieses Bergbaus findet eben in der Wüste Gobi statt. Und da ist tatsächlich auch Bestrebungen in die Richtung dieses Naturschutzgebietes vorzudringen. Da ist es auch immer wichtig gewesen, dass wir als NGO uns da zeigen und präsent sind, weil das dann mongolischen Politikern durchaus es schwierig macht, irgendwelche Genehmigungen zu erteilen, die eigentlich nicht zulässig sind. Also es sind vielfältige Gefährdungen, denen der Gobi-Bär da unterliegt, menschliche Nutzung, Bergbau, aber jetzt natürlich auch aktuell der Klimawandel, wo wir feststellen oder wo die Einheimischen feststellen, dass bestimmte Quellen austrocknen. Das wird möglicherweise dazu führen, dass der Lebensraum noch mehr eingeschränkt wird und die Population möglicherweise irgendwann ganz zusammenbricht.
Wie kann man denn verhindern, dass die Art ausstirbt? Oder wie sehen eure Schutzmaßnahmen dann aus?
Da gibt es verschiedene Ansätze oder gab es verschiedene Ansätze bis hin zu chinesischen Spezialisten, die meinten, man müsste komplett die Population fangen, in den Zoo stecken, dort züchten und dann irgendwann mal vielleicht wieder aussiedeln, wenn die Zeiten besser werden. Wir haben, und wenn ich sage wir, dann sind es unsere mongolischen Partner. Wir als LBV sind beratend da zur Stelle, aber wir legen nicht irgendwelche Inhalte in der Mongolei fest. Das möchte ich ganz stark auch betonen. Immer das Ziel auf den Lebensraumschutz. Das heißt, dass wir tatsächlich dieses Naturschutzgebiet als solches in der Qualität, wie es ist, erhalten. Dass wir ein gewisses Management machen, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen vor Ort. Das hört sich jetzt merkwürdig an, wenn man sagt, dass da nur 30 Leute leben. Die 30 Leute sind die in der einen Oase leben, aber drumherum. Die Nomaden mit ihren Ziegen, dass sie einen Einfluss auf den Gobi-Bär haben, ist den meisten Leuten dort nicht bewusst. Und der Gobi-Bär hat in der mongolischen Gesellschaft eine hohe Bedeutung, also nur jedes Kind kennt diesen Bären. Es gibt hunderte von Kinderbüchern über den Gobi-Bären und Geschichten und Lieder. Also jeder kennt es und man will natürlich dem Gobi-Bär nichts Schlechtes tun, aber die Kenntnis vor Ort ist doch relativ gering. Und dann haben wir gesagt, also das wäre der Ansatz muss sein, dass wir durchaus auch so eine, bis hin zur Umweltbildung in den Schulen diese Zusammenhänge erklären. Und dann natürlich auch das Management des Naturschutzgebietes. Da gibt es eine Naturschutzgebietsverwaltung mit Rangern, entsprechend Schulen, dass sie eben das Management des Gebietes, also wirklich Gebiete, wo kein Tourist rein darf, wo überhaupt Betretungsverbot besteht und solche Dinge, dass die das auch verinnerlichen und fortführen. Und das Entscheidende für uns war dann überhaupt für die Gobi-Bär-Arbeit eben die Gründung dieser Station in Echingol im Gebiet, im Naturschutzgebiet.
Was macht dann dieses Schutz- und Informationszentrum eben in dieser Oase aus?
Es war, bis wir dort aktiv wurden, war es eigentlich nicht möglich, in das Gobi-Bär-Gebiet länger als eine Woche oder zwei Wochen zu reisen. Weil es rein von der Logistik her, das sind 1100 Kilometer, teilweise meistens unbefestigte Straße bis nach Ulaanbaatar. Die nächste Tankmöglichkeit von Echingol aus sind 170 Kilometer. Das heißt, man muss 170 Kilometer fahren, um Benzin zu bekommen. Und aus diesem Grund war es eigentlich nicht möglich, dort vernünftig Forschung zu betreiben oder überhaupt in das Gebiet vorzudringen. Längere Zeit über Beobachtung. So, und dann haben wir gesagt, dass wir in der Oase Echingol, die eben als einzige besiedelte Oase dort in dem Naturschutzgebiet vorkommt, eine Station brauchen, von wo aus quasi dann Forschungen, aber auch Infoveranstaltungen für die Bevölkerung wo einfach so ein zentraler Anlaufpunkt ist. Und das geht halt da in die Richtung auch, dass dort zum Beispiel Motorräder hinterlegt sind, die man dann nutzen kann, um in das Gobi-Bär-Gebiet zu fahren. Die Oase selbst liegt ungefähr 60 Kilometer von dem Vorkommensgebiet des Bären entfernt, also nicht mittendrin, da haben wir auch Wert drauf gelegt. Und es gibt dann eben die Möglichkeit, von dort aus Forschung zu betreiben. Es ist keine Station, die besuchbar jetzt für Touristen wäre, wo man hinfährt, um irgendwelche Reisen touristischer Art zu machen, sondern es ist ein reines für mongolische Spezialisten, für Studenten, für alle, die in irgendeiner Form sich mit der Thematik dort, mit dem Naturschutz beschäftigen, können diese Station nutzen. Gleichzeitig ist es ein offizielles, öffentliches Gebäude. Es ist tatsächlich so, dass das verstaatlicht wurde. Es war ein privates Gebäude, was dann verstaatlicht wurde und als eine Ranger-Station dann auch fungiert, wo die Ranger quasi von dort aus dann ihre Patrouillen oder wie man das nennen möchte, ausführen können.
Zu den Schutzmaßnahmen zählt ja auch, dass die mongolischen Naturschützer Fotofallen einsetzen. Welche Ergebnisse konnten denn da in den letzten Jahren geliefert werden? Was hat man da feststellen können?
Wir haben verschiedene Forschungssachen dort angeregt. Und das war eigentlich somit das Erfolgreichste mit diesen Fotofallen. Da wurden über 150 Fotofallen an verschiedenen Stellen, in erster Linie an Wasserstellen eben aufgestellt, direkt in dem Verbreitungsgebiet. Und da sind viele Erkenntnisse gewonnen worden, die so vorher überhaupt nicht bekannt waren. Also es gab wenig Informationen darüber, wie groß die Population zum Beispiel ist. Da gibt es Schätzungen von 20 Tieren bis zu 100 Tieren, 200 Tieren. Ganz genau kann man es natürlich bis heute nicht sagen, weil nicht alle Tiere sicherlich in diese Fotofallen reingelaufen sind. Aber wir konnten dadurch beweisen, dass über die Jahre und die ersten Fotofallen, wenn ich richtig mich erinnere, das war 2015, 2014 irgendwann, wurden dort aufgestellt, haben wir jetzt über lange Jahre Ergebnisse. Und es wurden immer wieder Jungtiere zum Beispiel aufgenommen von diesen Fallen. Und es konnten auch durch, die Tiere haben ein sehr spezielles, sehr individuelles Fellzeichnungsmuster, konnten dann auch bis zu, ich glaube, 37 oder 38 einzelne Individuen nachgewiesen werden. Wenn man jetzt davon ausgeht, wir haben natürlich nur ganz wenige Stellen mit Fotofallen besetzen können und es ist nur über einen gewissen Zeitraum und es sind nicht alle Tiere, die immer an diese Stellen kommen, kann man davon ausgehen, dass die Population natürlich deutlich drüber liegt und sie liegt wesentlich höher als das, was bisher oder am Anfang unseres Projektes vermutet wurde. Darüber hinaus haben wir aber, und das ist eigentlich noch erfreulicher, viele, viele Arten dort nachweisen können, wo wir zwar geahnt haben, dass es sie dort gibt, zum Beispiel Schneeleoparden, die aber in einer großen Häufigkeit dort auch vorkamen, sodass, wenn man selbst dort in dem Gebiet mal unterwegs ist, man sieht nichts, man sieht überhaupt keine Tiere, gar nichts. Aber wenn man die Fallen dann anschaut, bis hin zu Wildeseln, Wildkamele, alles Arten, die extremst vom Aussterben bedroht sind, weil sie fast keinen Lebensraum in Zentralasien mehr haben, hat sich herausgestellt, dass dieses Gebiet, diese Trans-Altai-Gobi, eines der Hotspot-Gebiete in ganz Asien ist. Mhm. Für vor allem diese, also Wildesel, Wildkamel, Gobi-Bär natürlich, Schneeleopard, Gazellen, Wildschafe. Und alle diese Arten konnten in hoher Anzahl auf unseren Aufnahmen eben nachgewiesen werden, was vorher so nicht bekannt war, sodass man da diesen Schutzwert oder diesen ökologischen Wert des Gebietes da deutlich besser jetzt einschätzen kann, als das vorher der Fall war. Mhm. Also das war eine sehr gute Aktion, die ist auch noch nicht abgeschlossen. Das sind Hunderttausende von Aufnahmen, die noch analysiert werden. Da läuft eine Promotionsarbeit drüber. Die werden auch systematisch über Computerprogramme ausgewertet, die Aufnahmen, weil teilweise sieht man nur einen Hinterteil von dem Gobi-Bären oder sonst nur Fragmente. Mhm. Und sollen im nächsten, übernächsten Jahr dann veröffentlicht werden, die Ergebnisse.
Kann man dann zum Gobi-Bären oder auch zu den anderen Arten irgendwie eine Prognose abgeben? Also können diese Arten weiterhin überleben?
Das ist eine ganz schwierige Frage und sicherlich so einfach auch hier in Deutschland nicht zu beantworten. Wenn wir im Naturschutz Artenschutz betreiben, weil wir einfach nicht einschätzen können, wie sich die Verhältnisse tatsächlich durch den Klimawandel, in dem wir ja mittendrin stecken, oder Klimakrise, muss man eigentlich sagen, wie sich das auswirkt. Wenn jetzt in der Wüste Gobi sich die Verhältnisse noch mehr in Richtung extrem verschieben, sodass es also fast eigentlich kein Wasser mehr gibt, wird es schwierig für den Gobi-Bären, weil einfach die Futtergrundlage fehlt, die Nahrungsgrundlage. Und ich denke, das ist der Gobi-Bär ist, wie gesagt, in einem extremen Lebensraum, und sobald sich da Kleinigkeiten verändern, wird er Schwierigkeiten bekommen. Aber eine Prognose abzugeben, also das kann, glaube ich, keiner wirklich tun. Wir hoffen natürlich, dass die Art zu erhalten ist, einfach durch den Schutz, der jetzt durch dieses, durch das Rangertum und durch die neuen Erkenntnisse, die man hat, auch durch unsere Präsenz dort vor Ort und als NGO, dass einfach in der Politik die Wahrnehmung für das Gebiet deutlich, ja, immer wieder in den Vordergrund gestellt wird. Und da bietet sich der Gobi-Bär eben als Art an. Aber eine regelrechte Prognose würde ich jetzt nicht wagen.
Wie oft bist du denn selbst in der Mongolei und triffst dort die Naturschützer?
Ich bin eigentlich jährlich, außer natürlich jetzt in der Corona-Pandemie-Zeit, normalerweise einmal pro Jahr dort in der Mongolei unterwegs. Treffe die Leute in Ulaanbaatar. Ich bin nicht derjenige, der dann irgendwo in die Wüste fährt und den Leuten sagt, wie sie Naturschutz zu betreiben haben. Das sind hervorragende mongolische Spezialisten. Was wir des Öfteren im Abstand von mehreren Jahren machen, sind Workshops, wo wir dann Leute aus Ministerium, Naturschutzgebietsverwaltung, wo ich dann auch dabei bin. Wir haben auch schon mit Bärenspezialisten aus Amerika Workshops gemacht, wo man sich einfach zusammensetzt und austauscht. Aber es läuft nicht so ab, dass ich runterfahre, einen Arbeitsplan mache und den Leuten sage, was sie zu tun haben, sondern mich mit ihnen austausche. Und wo ein großer Bedarf und Nachholbedarf besteht, das sind tatsächlich Sachen, die wir hier aus Bayern sehr gut kennen. Das ist eben der Umgang des Naturschutzes mit Landnutzung. Da haben wir sehr lange Erfahrungen, eigentlich eine 100-jährige Erfahrung im Naturschutz hier, wo man jetzt überlegt, wie gehe ich dann mit diesen Kaschmir-Nomaden um, die ihre Tierzahl verdoppelt und möglicherweise da als Nahrungskonkurrenz zum Gobi-Bären auftreten dann. Könnte ich denen nicht irgendwelche Ausgleichszahlungen zum Beispiel geben? Und das sind dann Ideen, die hier bei uns schon realisiert sind, die jetzt in der Mongolei diskutiert werden, wo ich dann so ein bisschen als Berater dann auch tätig bin. Aber ansonsten, was das rein naturschutzfachliche vor Ort geht, läuft das in der Mongolei selbst gesteuert und auch sehr gut.
Ja, jetzt könnte man ja vielleicht auch sagen, wir haben hier bei uns in Bayern vor der Haustür genug Herausforderungen im Naturschutz. Wir sollten uns erstmal auf das konzentrieren, aber warum sollte es uns denn vielleicht doch nicht egal sein, ob in Asien irgendeine Art ausstirbt?
Ich denke, das Bewusstsein für die Biodiversitätskrise, für die Klimakrise, das ist in der Bevölkerung angekommen. Ich glaube, wir wissen, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Das sehen wir, wenn irgendwelche Lieferketten zusammenbrechen, was das bei uns bedeutet. Dass ein Gobi-Bär in der Transaltai Gobi, wenn der ausstirbt, jetzt nicht unmittelbar natürlich auf uns in irgendeiner Weise eine Auswirkung hat, ist auch klar. Aber wir leben in einer globalen, wir leben auf einer Erde, und wenn in Zentralasien durch Staudammbauten und was weiß ich, was auf chinesischer Seite läuft, Infrastruktur, Millionenstädte, die in die Wüste gebaut werden, dass sich sowas auf zum Beispiel das Weltklima auswirken kann, das weiß man heute. Und deswegen diese Zusammenhänge, Naturschutz hier in Bayern, ja, können wir machen, aber wir müssen das immer irgendwo entweder im zumindest nationalen beziehungsweise auch EU-weiten Kontext sehen, beziehungsweise dann auch im globalen Kontext, weil alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Irgendwelche Arten jetzt hier bei uns extremst zu peppeln und zu schützen, ohne drauf zu schauen, wo jetzt zum Beispiel bei Zugvögeln, was da im Winter passiert, wenn die in Afrika sind. Das sind zum Beispiel Zusammenhänge, die wichtig sind. Aber auch egal, ob das jetzt in Zentralasien oder im Amazonas oder in der Arktis oder sonst wo ist, das sind alles Dinge, die sich irgendwann auch bei uns dann auswirken werden. Und wenn wir diese großen Steppengebiete verlieren werden, die sich durch Klimawandel noch mehr in Wüsten ausbreiten, dann wird das auch auf unsere Lebensumwelt hier einen Einfluss haben, sodass ich da überhaupt kein Problem habe, ein Projekt als Bayerischer Naturschutzverband auch mal in einem Land zu machen, was vermeintlich sehr, sehr weit weg ist.
Das hast du schon gut diese globalen Zusammenhänge beschrieben und auch insgesamt einfach, dass ja die Natur immer weniger Platz und Raum auf unserem Planeten hat, weil der Mensch einfach seinen Einfluss vergrößert. Gibt es denn überhaupt noch Orte auf der Welt, die unberührt sind? Kannst du das irgendwie einschätzen?
Also ich kenn mich natürlich jetzt weltweit nicht aus. Es gibt sehr wenige unberührte Gebiete sicherlich. Da gibt es interessante Studien, dass es eigentlich fast keine tatsächlichen Regionen oder Flächen gibt, wo Menschen niemals waren. Aber wenn man, und da kommen wir zurück in die Transaltai-Gobi, das ist sicherlich ein Gebiet, wo der Einfluss des Menschen bisher gegen Null geht. Also wo wirklich, klar, durch Klimawandel, das habe ich schon ausgeführt, aber jetzt der direkte Einfluss durch Infrastrukturbau oder irgendwelche Nutzungen sind jetzt in diesem speziellen Gebiet, also so würde ich schon noch als eine Urlandschaft bezeichnen, genauso wie die großen Wälder in Sibirien, die sich da im Norden dann anschließen. Da gibt es auch große Bereiche, die als Urwälder zu bezeichnen sind. Genauso, wir gucken immer auf die Amazonas-Urwälder, die natürlich fürs Weltklima extrem bedeutend sind. Mhm. Aber zum Beispiel diese borealen Nadelwälder, das sind auch, meiner Ansicht nach, gibt es da viele Bereiche, die völlig unbeeinträchtigt noch sind. Mhm. Und wo wahrscheinlich auch noch kein Mensch jemals einen Fuß hingesetzt hat.
Mhm. Ja, was bedeutet es denn für die Artenvielfalt und auch für den Schutz der Ökosysteme, wenn der Mensch überall, ich sag mal, stört oder sich ausbreitet?
Naja, zunächst mal, das ist eine philosophische Frage im Prinzip, was Naturschutz ausmacht. Der Mensch ist für die Natur ein Teil. Also er stört ja eigentlich nicht, sondern er ist da und er verändert die Lebensräume in seinem, ja, so wie er sie braucht. Das machen viele andere Arten oder die meisten anderen Arten, ob Tier oder Pflanze, eher nicht. Obwohl es auch invasive Arten gibt, die durchaus Ökosysteme verändern können. Das ist ganz klar. Aber ansonsten ist der Einfluss des Menschen natürlich so gravierend. Und ich denke, in den letzten 200 Jahren hat sich bei uns die Zusammensetzung der Ökosysteme und die Funktionen in der Ökologie so rasant massiv verändert, wie das früher ohne den Menschen wahrscheinlich Millionen Jahre gebraucht hat. Diese Veränderung hat es teilweise auch gegeben, aber in völlig anderen Zeiträumen und sodass die Natur auch langsamer darauf reagieren konnte, beziehungsweise überhaupt Zeit hatte, darauf zu reagieren. Mhm. Diese Zeit geben wir unseren Arten und Ökosystemen heute nicht mehr. Egal, wo man auf der Welt ist, ob das im Pazifik ist mit dem riesen Plastikmüll, der dort sich da rumstrudelt, oder bis hin in die Antarktis, der menschliche Einfluss ist überall nachweisbar, sei es durch irgendwelche Stoffe, die eingetragen werden, auch da, wo der Mensch eben nicht direkt jetzt in das Ökosystem eingreift, durch Straßen im Urwald oder Abholzung, gibt es immer ja natürlich diese Stoffveränderungen mit CO2, brauche ich nicht aus, oder irgendwelche Stickoxide, die sonst wo runterkommen, sodass es eigentlich, die Erde wird darauf reagieren und das merkt man mit dem Klimawandel, wie sie darauf reagiert, mit Katastrophenereignissen und Aussterben von Arten. Dadurch werden sich Ökosysteme komplett verändern, es wird mehr Wüsten geben und es wird, das denke ich, es wird schwieriger werden, die Menschheit in Zukunft so noch zu ernähren, wie das bisher der Fall war. Weil viele, viele Bereiche auch für Landwirtschaft zum Beispiel nicht mehr nutzbar sein werden. Aber das sind so allgemeine Ansichten, die ich vielleicht durch meine 30-jährige Arbeit sehr stark verfestigt habe. Da kann man natürlich auch anderer Ansicht sein. Das ist einfach in der Diskussion. Aber ich denke, dass wir auch diesen Kipppunkt, der immer angesprochen wird, längst überschritten haben, dass wir auch viele Bereiche gar nicht mehr zurückdrehen können.
Ja, das sind natürlich sehr trübe Aussichten und angesichts der Klimakrise, Artensterben, Rückgang der Ökosysteme, finde ich das einfach immer schwieriger, wie man dann so mit dem Blick in die Zukunft ja einfach damit umgeht. Und was würdest du denn sagen? Wie kann man das Ruder noch rumreißen oder was kann vielleicht auch jeder und jeder Einzelne noch tun? Weil ich stelle bei mir immer so eine gewisse Ernüchterung fest angesichts dieser globalen Krisen. Und wenn ich dann mir in meinem kleinen Alltag, ja, bin ich da manchmal ein bisschen, finde ich schwierig.
Also ich denke, es geht nur, wenn man tatsächlich es aufhalten möchte oder unsere Krisen in irgendeine Form so lenken möchten, dass es möglichst viel Biodiversität erhalten bleibt, also wenn uns das wichtig ist, dann müssen alle Menschen daran mitarbeiten. Und natürlich ist es ernüchternd, wenn man diese Katastrophen sieht, die jetzt hier in Deutschland auch, diese Hochwasserkatastrophen im Ahrtal oder wie auch immer, was ja alles Auswirkungen dann sind, die in Zukunft eben auch noch stärker werden. Und ich denke, wir müssen, deswegen können wir da auch positiv durchaus in die Zukunft blicken, wir müssen versuchen, unseren Lebensstil so entsprechend anzupassen, dass wir zumindest den Klimawandel auf dem Status, wie wir ihn jetzt haben, irgendwo halten. Und dass wir die Artenvielfalt irgendwo erhalten, zumindest auf einem Stand, auf einem gewissen Stand. Dass wir auch in Zukunft Arten verlieren werden, ist unbestritten, dass sich vieles verändern wird. Arten werden hier einwandern. Das wird auch für uns mit unseren Konzepten, die wir hier in Bayern haben für Naturschutz, sicherlich völlig neue Herausforderungen bringen, wo wir diskutieren müssen, macht es noch Sinn für eine Art, die jetzt kurz vorm Aussterben steht, noch große Schutzmaßnahmen umzusetzen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion. Oder ist es überhaupt noch möglich, unter diesen klimatischen Bedingungen dann zukünftig diese Arten quasi noch halten zu können? Also das sind Ansatzpunkte. Ich denke trotzdem, dass jeder Einzelne da vor allem, und da spielt in erster Linie das Konsumverhalten eine Rolle, sehr, sehr viel tun kann. Das fängt an mit dem Autofahren, Ernährung, also wie wir uns ernähren mit, ich muss es nicht ausführen, mit Lebensmitteln, die verschwendet werden und diese ganzen Dinge. Eine Übernutzung der Landschaft. Wir leisten uns nach wie vor noch Gebiete, wo wir Biodiesel oder solche Dinge auf Äckern anbauen, wo eigentlich auch Lebensmittel stehen könnten. Und alle diese Dinge, ich denke, da braucht es einen Wandel und dieser Wandel, der muss auch schnell kommen. Also der muss in der Gesellschaft auch ankommen. Da reicht es meines Erachtens nicht aus, irgendwelche Absichtserklärungen mit COP sonst was Konferenzen, sondern wir brauchen wirklich ganz klare Handlungsänderungen und da muss aber auch die Bevölkerung, und das wird in manchen Bereichen, also die Bevölkerung mittun, die Gesellschaft in manchen Bereichen auch wehtun.
Zum Abschluss würde ich trotzdem gerne nochmal zurückspringen ins Naturschutzgebiet der Transaltai Gobi. Ich habe nämlich bei meiner Recherche herausgefunden, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, dass dieses Gebiet mit den 5,3 Millionen Hektar fünfmal so groß ist wie alle Naturschutzgebiete in Deutschland zusammen. Also ich finde, das zeigt auch nochmal, wie bedeutsam das einfach ist. Was war denn dein schönstes Erlebnis jetzt in diesen 10 Jahren in dem Naturschutzgebiet? Hast du da irgend so ein Highlight in dieser Zeit?
Mein schönstes Erlebnis dort war in 2008. Da war ich nämlich dort und es gab eine komplette, vollständige Sonnenfinsternis. Und als die Sonne dort komplett verdunkelt war, das war nachmittags irgendwann, und die eigentlich schon sehr ruhige Umgebung wurde noch ruhiger, also weil wirklich kein Insekt mehr gekrabbelt oder irgendetwas. Und diese Stimmung, die habe ich natürlich nie wieder vorher oder nachher irgendwann in meinem Leben erlebt. Also das war mit Abstand das eindrucksvollste Erlebnis, was ich bisher dort hatte.
Dann vielen Dank, Ralf. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich fand es schön, mit dir ein bisschen in die Mongolei zu reisen, wenn es auch nur im Gespräch war. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne doch.
Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser besonderen Folge. Gerade gegen Ende sind wir mal etwas ernster geworden, als ihr es vielleicht sonst von uns kennt. Diese Gespräche zeigen aber auch, wie wichtig es ist, sich im Naturschutz in Bayern, in Deutschland und weltweit stark zu machen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter an jemanden, für den unsere Geschichten aus der Natur auch spannend sein könnten. Ein weiteres Jahr des LBV-Podcasts geht hiermit zu Ende. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Jahresabschluss. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk ist, kann gerne mal bei unseren Geschenkpatenschaften für Igel, Wiedehopf, Bartgeier und viele weitere vorbeischauen. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß in der winterlichen Natur und wir hören uns im neuen Jahr.
We'll be right back.